Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Ich denke, was wichtig ist, dass man so Objekte kann gemeinsam machen, eng betreuen. Und je mehr es gibt, je mehr wird es zur Normalität, dass das auch nicht mehr hinterfragt wird, funktioniert das, wie gross ist der Aufwand, sondern als einerseits Übung gibt und als man sieht, es funktioniert.
Ich habe die Folge ein bisschen ungeduldig mehr vertikale Gärten jetzt genannt. Es ist anfangs März und am Morgen noch so kühl draussen, dass es gut den Kappen vertreibt. Aber es hat am Eingang von der Stadtgärtnerei Zürich schon herrliche Primeli zum Kaufen. Der Frühling kommt also, und um den Titel nochmal aufzugreifen, mit mehr vertikalem Grün in der Stadt war der Frühling noch ein bisschen schöner. Ich habe mit dem Daniel Hauri abgemacht. Er kennt sich besonders gut mit vertikalen Gärten oder Dachterrassen aus und er arbeitet unter anderem für Sky Gardens, für eine Aargauer Firma, die in diesem Bereich spezialisiert ist. Der Daniel Hauri will mir in der Ausstellung von der Stadtgärtnerei 4 verschiedene Systeme zeigen, wie man Fassaden begrünen kann. So am Ende vom Winter sind nicht alle gleich grün, muss man ehrlicherweise sagen. Aber man kann sich gut vorstellen, wie die Betonwand vor uns in ein paar Monaten aussieht. Ich frage den Daniel Hauri zuerst, ob man denn hier vor uns wirklich von einem Garten reden kann oder ob das nicht eher eine Fassadenbegrünung ist.
Es ist beides. Es ist Fassadenbegrünung, aber es ist gleichzeitig Garten. Wenn du die Fassade hinschaust, da sind lebende Pflanzen dran, die sich auch entwickeln. Ganz unterschiedlichste. Es sind jetzt etwa 10 Sorten da dran. Also eigentlich reden wir hier von einem Garten, von einem vertikalen Garten.
Ich sehe hier 3 verschiedene Exemplare jetzt im Moment, gell? Oder jetzt noch mehr? Jetzt 4. Okay, also, dann höre ich jetzt von dir gerade, was der Unterschied ist zwischen denen.
Ja, gerne. Jetzt, wir stehen hier gerade vor einer wandgebundenen Begrünung. Das ist ein hinterlüftetes Fassadensystem. Also das wird abgekoppelt vom Mauerwerk. Und hinten dran hat man Hinterlüftung. Das heisst, es tut Feuchtigkeiten wegziehen. Und vorne dran, auf einer Platte, kommt dann nachher das Begrünungssystem. Das heisst, die feuchte Luft die wird hinten aufgezogen. So ein thermisches Prinzip. Die geht weg. Es bleibt keine Feuchtigkeit. Einmal an der Wand suchen. Und vorne dran hat man eben der Garten, wenn wir es jetzt so anschauen, mit ganz unterschiedlichen Pflanzen. Jetzt in dem Fall, das sind so Taschen mit anorganischem Substrat. Also anorganischem Substrat, das hat dort keinen Torfanteil, es hat keinen Humusanteil. Das hat den Vorteil, dass die Erde nicht absackt. Er hat immer etwa das gleiche Volumen und dort rein können die Pflanzen. Das heisst aber, wie im Garten wieder, man muss es düngen und man muss es bewässern. Das macht man automatisch. Die Wand, die wir hier sehen, die ist im 6. Jahr. Und die sieht eigentlich noch recht grün aus. Also auch im Winter, also wenn man einen frühen Frühling jetzt. Die Pflanzen sind immer noch da, ein grünes Bild. Man sieht vereinzelt Blumen, zum Beispiel wie die Christrösli, dort links aussen. Es hat aber noch andere Blumen da drinnen, die dann am Frühling oder im Sommer blühen. Eigentlich ideales Teil so für Insekten. Und da sind wir schon bei einem der Vorteile, sprich Biodiversität in der Stadt.
Was wir hier sehen, ist, das ist wirklich gestaltet. Das ist wirklich wie ein Garten. Ein Garten gestaltet man immer als sofort ein Mensch irgendwie gestaltet hat. Und da hat es zum Beispiel so diagonal verlaufende Bänder mit Gräsern und einzelnen Pflanzen. Und das gibt irgendwie ein Muster und dann Wandbahnen, oder? Das ist mal so rein ästhetisch mal sicher ein Genuss, oder?
Ja, die Fassade kann man ganz unten gestalten mit denen, halt wie ein Garten. Man gestaltet mit einer so einer grünen Fassade. Das heisst, man kann sagen, man will das uni, man will einfach die gleiche Pflanze, dann ist das einfach grün, von zuoberst bis zuunterst. Oder man kann eine Struktur reingeben, wie jetzt in dem Fall. Man kann mit Farben spielen, man kann aber auch mit Formen, mit Strukturen spielen, wo dann nachher auf das Mal, wenn es ein Bild gibt. Wir haben zum Beispiel ein Objekt, da hat der Bauherr wollen, als Fassade die Landschaft hinten dran aufnimmt. Das heisst, es ist so ein Hügelzug, mehrere Hügel. Und das hat man dann versucht, in der Fassade zu spiegeln, dass man eigentlich das gleiche Bild hat wie hinten an diesen Hügel.
Wenn ich jetzt drauf schaue und gehe noch zu den anderen über, aber das ist jetzt aufwendig zum Unterhalten, verhältnismässig.
Das ist wie ein Garten. Ein Garten braucht Unterhalt, das ist so, weil die Pflanzen die wachsen. Es hat auch einen gewissen Ausfall, da reden wir von 3-5%. Ist aber auch im Garten so. Das sind einfach gewisse Pflanzen, die nicht mehr wollen, die muss man ersetzen. Und dann tut man teure Teile schneiden, man tut lange Triebe wegschneiden. Und das passiert also in der Regel 1-2 Mal im Jahr.
Und dann müssen wir schon einen Garten haben, sehr wahrscheinlich, weil dann müssen wir noch mal das Gerät mitnehmen, damit er offen kommt, also sicher grosse Leiter. Also es wäre jetzt nicht etwas für einen Pensionist, oder?
Jetzt in dieser Höhe wäre es, außer für den schwindelfreien Pensionisten, wo ich sage, da gehört der Fachmann dazu. Erstens kann er beurteilen, ist eine Pflanze noch gut, ist eine Pflanze noch schlecht, was darf ich wegschneiden, was nicht, als das endlich wirklich fachgerecht gepflegt wird. Und darum sagen wir, Pflege ist noch ein relativ wichtiger Teil, aber es kostet auch. Jetzt in dem Fall, wo man ein Hubgerät nimmt, der Lift, der den Service macht, der geht durch die ganze Fassade und er wird aufgeklüpft. Das ist eigentlich so das Vorgehen.
Ich komme mir so spontan in den Sinn, es könnte sich theoretisch jemand, der vorne Farmhaus nicht viel Platz hat für einen Garten können, und trotzdem einen Garten will, können sich jetzt einen leisten an der Wand sozusagen. Also als Alternative zu einem Garten, den er nicht hat, vor dem Haus oder hinter dem Haus.
Durchaus. Also wenn jemand Freude hat an Pflanzen, dann ist das absolut eine Option. Er sagt, ich mache meinen Garten die Höhe auf. Darum auch unser Name Sky Gardens. Es geht so ein bisschen richtig Himmel rauf und da kann er seinen Garten machen. Vielleicht tut er jetzt nicht gerade Salatsätzchen rein, aber es ist ein Garten, wo man sich wohlfühlt.
Das ist jetzt ein wichtiges Stichwort. Wir haben jetzt gehört, das kostet sehr wahrscheinlich etwas, aber es hat eben auch einen Haufen Vorteile. Willst du die noch gerade mal kurz schnell zusammenfassen und dann gehen wir zu einem anderen System?
Ja, klar. Es hat ganz einen Haufen Vorteile. Ich sage immer, so eine grüne Fassade, und ich habe das auch schon geschrieben, so eine grüne Fassade ist mehr als nur grüne Kulissen, sondern es hat mal der emotionale Teil. Es ist Lebensqualität, die man, glaube ich, hat. Also hat eine ähnliche Qualität wie ein Garten. Vor allem in der Umwelt hat es Vorteile. Das fällt einmal an, Wasser wird zurückgehalten. Es gibt so einen kleinen Wasserkreislauf. Und so eine grüne Fassade, um das einfach zu erklären, ist eine Art wie ein Luftbefeuchter im Kleinen. Es nimmt Wasser auf und die Pflanzen geben wieder Wasser ab. Dann ein ganz grosser Vorteil, und das ist in der Stadtgärtnerei, das ist einerseits eine Sonderausstellung, andererseits ein Versuchsobjekt, wo auch Messungen gemacht worden sind. Und da sieht man frappante Unterschiede zwischen der grünen Fassade, und zwar mit der Wärmeabstrahlung. Und das kommt in der Stadt rein, vor allem zu tragen. Also eine Betonwand, wie sie links jetzt ist von dieser grünen Fassade, das wirkt wie ein Kachelofen. Ich nehme an, du verstehst, Kachelofen ist ein...
Habe ich auch schon erlebt in
ja,
den Bergen.
Genau. Dann nimmt Wärme auf und in der Nacht, wenn die Sonne weg ist, fällt das an abstrahlen. Und gerade so in langen Wärmeperioden mag das gar nicht mehr abkühlen. Also einfach die Abstrahlung sind ein Haufen Grad, wo es wirklich kühler bleibt.
Ich habe gesehen, du hast geschrieben über das und du hast dort sehr eindrückliche Zahlen, mal genannt schon nur über Zürich. Du schreibst dort, dass es eine Zunahme wird geben von den Hitzetagen.
Ja.
Eine massive. Und dass über 30 gradige Bereich, ich glaube doppelt so viel. Und dass das natürlich dann wirklich starke Auswirkungen hat auf die Abkühlung der Stadt oder eben die Abkühlung der Stadt.
Ich sage einmal, das ist im Kleinen, wenn man jetzt da die 50 Quadratmeter rund nimmt von einer so einer grünen Passage, dann kann man sagen, was macht das aus für die Stadt? Aber ich denke, das sind so ganz Haufen kleine Massnahmen, die schlussendlich einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Und Wir haben jetzt mit verschiedenen Leuten geredet, also auch in Bürogebäuden, wo sie sagen, es ist einfach zu heiss, wir müssen etwas machen. Und heute, wenn ich mit Leuten rede, der Leidensdruck, vor allem in den Städten, wird enorm viel höher. Also der Klimaeffekt, der wird spürbar, es wird unangenehm und darum sind die Leute bereit, dass man sagt, man will ja etwas machen.
Auf das kommen wir nachher nochmal zurück. Und dann habe ich noch kritische Frage dahinter.
Gut, bin ich gespannt. Nein, der Effekt von der Feinstaubreduktion, also die Pflanzen fangen Feinstaub auf. Das sind, glaube ich, 2,5 Kilo pro Quadratmeter und Jahr. Das sind enorme Mengen. Und gleichzeitig CO2-Reduktion durch Photosynthese, die so Pflanzen haben. Das ist der positive Effekt der Pflanzen. Also das sind ganz, ganz hohe Effekte. Dann glaube ich auch, nebst vielleicht ein bisschen höheren Kosten, also in einem konventionellen Bau, als die Wertigkeit oder die Verkäuflichkeit von einem Objekt, wenn jemand ein Objekt will verkaufen, wird der will kaufen, wird einfach angezogen und sagt, wow, da fühle ich mich wohl. Und das ist immer wieder so ein psychologischer Faktor. Dann, wir haben es gerade vorhin erlebt, das ist Lärmreduktion. Schall, der nicht mehr zurückgeworfen wird, wo die Pflanzen die nennt den Schall auf. Und da hat man einen ganz positiven Aspekt. Und darum, nicht despektierlich gesagt, aber als Abfallprodukt haben wir auch eine Schallschutzwand in Grün, die einerseits schön ist und andererseits sehr, sehr hohe Dezibelreduktion hat. Und dann, was wir jetzt noch nicht so sehen, einfach weil es zu früh ist im Jahr, das ist die Artenvielfalt, sprich Biodiversität, wo in einer so einer Fassade, da sammelt sich enorm viel Getier an. Das fängt bei den Bienen an, das sind Käfer. Wenn das ein bisschen weiter wächst, tun da zum Teil Vögel drinnen nisten. Und man sagt, ich habe mal kürzlich eine Studie gelesen, wo ich jetzt nicht zitieren kann, ich weiss nicht genau, wie wo, aber als in einer grünen Fassade eigentlich die Artenvielfalt fast höher ist als in einer grünen Fläche in einem Park, weil es ist ein bisschen weg und es hat mehr Pflanzen drin.
An diesem Punkt habe ich so ein bisschen meine kritische Frage.
Ja.
Ja, Vögel, ich hatte vor kurzem wirklich eine Amsel, die bei uns in einem Baum ganz nah bei uns am Sitzblatt genistet hat. Und die war immer ganz empört, wenn wir gekommen sind. Und dort haben wir dann zu Mittag essen. Also, aber ich will einfach sagen, Tiere, das sind, wenn du sagst, Käfer und Spinnen und so, kommen die eigentlich nicht in die Wohnung rein.
Das ist lustig, das ist die Frage, wenn ich mit Architektinnen rede, obwohl die sehr architektonisch denken. Das ist immer die Frage, habe ich denn nicht das ganze Haus voll Käfer und Spinnen? Spinnen hat man immer in einer Wohnung, da kann man endlich machen, was man will. Aber ich sage, die Insekten, die sind viel, viel lieber im Garten als in der Wohnung. Das ist eigentlich immer so eine Notlösung. Also sie gehen lieber raus ins Grüne als in die Wohnung rein. Also nein.
Die zweite kritische Frage ist, greift mir das nicht am Schluss meine Wand an? Wenn ich Hausbesitzer bin und denke, wie viel so eine Fassadenrenovation kostet, zum Beispiel eine Efeu, dann macht ja so wie Saugnäpfchen, macht dann nicht die ganze Wand kaputt.
Das ist richtig. Die Efeu und die Fassadenbegrünung, das ist nicht eine neue Idee. Das gibt es eigentlich seit den hängenden Gärten, aber auch so in den klassischen älteren Objekten, Herrenhäusern, wo man Efeu aufranken lässt. Efeu hat immer so drei Füßchen und wenn man das Efeu abnimmt, dann ist die ganze Fassade nicht futsch, aber sie ist hässlich. Und jetzt in dem Fall, wie gesagt, das ist vorgehängte Fassade, also es berührt die Fassade nicht, es ist eigentlich vorgehängter Teil mit der Begrünung, wie das auch mit der Eternitfassade gemacht wird, aber da einfach in Grün, hat er keine Berührung mit dem Mauerwerk, mit dem Haus und darum ist absolut kein Problem. Im Gegenteil, es schützt eigentlich die Bausubstanz hinter der Fassade, schützt, weil es einerseits eine Platte und ein Begrünungssystem hat und hinten ist das immer gut geschützt.
Wir haben gerade von den vielen Vorteilen von grünen Fassaden gehört. Hier nochmal ein paar Zahlen, damit wir uns vorstellen können, was auf uns zukommt. Denn die Klimaprognose für Zürich für die Jahre 2022 bis 2040 tönen nicht gerade anmachelig. Im Vergleich zur Periode von 1961 bis 1990 muss Zürich mit einer Verdoppelung der Hitzetage rechnen. Rund 44 davon werden über 30 Grad sein. Das sind fast 1,5 Monate Hitze. Und wir wissen alle, dass die sogenannten Tropennächte nicht wirklich cool sind. Ich kenne darum auch schon Leute, die sich überlegen, Klimaanlagen zu kaufen. Das heisst, dass wir in der Zukunft auch noch mehr Energie brauchen werden. Man hat hier ganz konkret beweisen, dass grüne Fassaden weniger Hitze abstrahlen. Die Stadtgärtnerei ist also nicht nur ein kleines Versuchslabor, sie ist noch viel mehr.
Die Stadtgärtnerei, meine, das ist einerseits produzierender Betrieb und andererseits aber auch Ausbildung oder ein bisschen Information. Das ist auch ein öffentlicher Park. Und die ganze Fassadenbegrünung, das ist entstanden durch eine Sonderausstellung. Begrünung am Bau, da sehen wir jetzt die Fassadengeschichte, aber gleichzeitig da hinten auch Dachaufbauten von Gründach, von Wasserretention. Was für eine Vegetation hat es drauf? Wie kann man es kombinieren mit Photovoltaik, wo übrigens auch einen sehr grossen Vorteil hat, weil Photovoltaik in einem Gründach ist Temperatur niedriger und gleichzeitig der Wirkungsgrad höher. Da haben wir ein ganz anderes System. Das ist so eine sogenannte gefäßgebundene, also ein Fachbegriff, gefäßgebundene Begrünung. Da tut man Kletterpflanzen in Pflanzenträge rein, in Blumentöpfe und lässt die über Rangnetz oder Rangseil lässt man die bis in den nächsten Stock rauf und dann kommt die nächste Etage, wo wieder die Pflanzen drin sind. Das ist so eine Mischform, das braucht man sehr viel, um im Sommer abschatten. Also wenn man eine grosse Hitze hat, also zum Beispiel, wenn man grosse Fensterfronten hat, dann tut man im Sommer beschatten und nimmt dort Pflanzen, die im Herbst das Laub abwerfen. Und im Winter hilft dann nachher die Sonne heizen gegen rein. Man hat endlich im Sommer und im Winter hat man den Effekt. Gefäße gebunden, wenn man nicht direkt in den Boden rein kann. Also wenn man zum Beispiel so in einer Etage will bepflanzen, dann tut man es einfach in einen Blumentopf rein. Wie alle Systeme wird das automatisch bewässert und wird automatisch düngt. Das heisst, es hat Bewässerungsschläuche, die vom Innenbereich rausgezogen werden. Spannend daran ist, da wird jetzt jeder sagen, was ist denn im Winter? Die Leitungen gefrieren ja. Das wird so gelöst, dass man so während der Frostperiode oder eigentlich immer, wenn man dort bewässert, tut man die Leitungen sofort wieder entleeren. Also man hat keine Frostschäden. Gehen wir zum nächsten. Das ist so ein Kastensystem, also modular, das ähnlich funktioniert. Da hat es auch wieder Erde drin, die Pflanzen werden rein tun. Jetzt, das System ist relativ schwer, sehr robust, funktioniert aber auch. Und jetzt in dem Fall werden nur einheimische Pflanzen eingesetzt.
Also was ich jetzt hier sehe, ist eigentlich, so, wie du gesagt hast, Modul, die so wie ein Blech haben. Und die Blech sind so nach vorne so Bogen. Und in diesen Pockets, in denen, wie nennt man das?
In denen, ja, in diesen Taschen oder Trögli, genau. Mini-Trögli.
Da kann man dann etwas reinpflanzen.
Genau.
Und jetzt sehe ich hier, also, ja, es sieht zum Beispiel nicht exotisch aus. Gell? Es sieht so aus wie aus relativ viel Gras noch drin war.
Es hat viel Gras, es hat Erdbeere drin, Gräser ist ziemlich dominant. Ja, es ist ein buntes Gemisch, da sind sicher etwa 40 verschiedene Pflanzen dran.
Im Winter muss man aushalten, dass es ein bisschen traurig aussieht.
Kommt auf das System drauf an, das ist jetzt, sieht jetzt relativ trostlos aus. Aber es gibt wirklich Systeme, wo man, wie das erste, das wir gesehen haben, wo wirklich der ganze Winter grün ist. Aber es ist natürlich auch wie im Garten. Also im Garten blüht es auch nicht so wahnsinnig, im Winter ist nicht so grün. Das wird sich aber sicher erholen gegen Frühling, wenn das Zeug wieder sprüßt.
Ich kann mich erinnern, wirklich am Anfang von meiner Podcaster-Karriere habe ich mit einer Frau geredet, die auf Pilze in der Stadt spezialisiert.
Ja.
Aber sie hat mir dann so gesagt, wie wichtig es ist, auch immer ein bisschen das Unaufgeräumte zu haben. Und dass ein bisschen Moos oder ein bisschen Dreck für einen Pilz ein ideales Substrat kann bilden kann. Ja. Und plötzlich kommt er ein. Und bei mir ist dann wirklich ein ganz spezieller dann auch wirklich gewachsen. Da habe ich zum ersten Mal wirklich dann auch gesehen. Und da denke ich mir, jetzt, da könnte es an dieser Fassade, kann jetzt wirklich, da könnte mal ein Pilz kommen. Oder? Die Sporen, die fliegen da offen, die sich da ansiedeln und dann hat es vielleicht dann noch so kleine Pilze.
Ja, durchaus. Vielleicht der Nährboden ist nicht ideal jetzt mit dem anorganischen Substrat, aber ist durchaus möglich, dass es da auch Pilze gibt, vor allem so im Schatten. Ja, man hat halt gleich Abendsonne, ist vielleicht nicht ideal für Pilze. Und da, wie du vorhin gesagt hast, da hat es natürlich Sporen, die rumfliegen, die sich ihren Platz suchen. Und es hat stärkere Pflanzen, die andere versuchen zu verdrängen. Und darum top man ist auch nötig, dass man eine gewisse Pflege hat, dass man danach nicht einfach eine Dominanz hat von einer Pflanze.
Also wenn man einen vertikalen Garten, den kann man ja auch in einem Innenraum haben. Also entweder in einem Atrium-ähnlichen vielleicht Raum, vielleicht sogar in einem Treppenhaus mit einer guten Belichtung, je nachdem. Wenn es ein Hochhaus ist zum Beispiel, wo irgendwie noch so einen Lichteinfall hat ins Treppenhaus, gibt es das?
Gibt es immer mehr auch. In Bürogebäuden, in so öffentlichen oder halb öffentlichen Gebäuden. Einerseits, um ein bisschen Grün ins Haus reinzubringen, andererseits auch dort wieder eine gewisse Wohnqualität, Schallschutz. Und ein ganz grosser Effekt ist der Luftbefeuchter, den man drin hat. Der natürliche Luftbefeuchter mit einem enormen Effekt. Oder wir haben es gerade diese Woche Bürogebäude angeschaut, wo sie so Versammlungen haben oder so Anlässe. Schalltechnisch kleine Katastrophe, weil alles Beton ist. Und da kann man ziemlich viel abdämpfen.
Ich mag mich auch erinnern, dass es gibt sogar so Versuche, dass man innerhalb von einem Bürogebäude den Mitarbeitern kleine Pflanzplätze zur Verfügung gestellt hat. Also ein bisschen irgendwie Salat züchten oder so, dann mit so einer Grolux-Lampe. Und das war wahnsinnig entspannend gewesen. Und die Leute sind in der Pause einfach da, müssen ihre Sachen gegessen. Und das hat offenbar den Mitarbeitern wirklich gut getan.
Das ist so ein Trend. Eine Zeit lang so Qualität am Arbeitsplatz ist enorm viel auf Begrünung geschaut worden. Und dann irgendwann einmal war es so eine Phase, wo man gesagt hat, das ist ein reiner Nachkostenfaktor. Das hat keine Auswirkung. Und man kommt jetzt eigentlich wieder zurück und sagt, es war, glaube ich, falsch gewesen, dort zu sparen, als man wirklich in diesem Büro wieder ein bisschen Grün reinbringt.
Also, was sehen wir da? Das müssen wir für uns noch beschreiben.
Also, das ist so ein System mit Kletterhilfe. Das sind Drahtseile, relativ starke Drahtseile. Braucht es, weil die Pflanzen die entwickeln auch rechte Kraft. Es ist eigentlich das Pendant zu dem mit dem Netz, wo sich die Pflanzen aufrankern. Es ist eine andere Pflanze, die tönt sich aufwinden. Da sind zum Beispiel Wildreben, da sind Kiwi, da sind Brombeere. Das sind so typische Pflanzen, die diesen Seil noch aufrankern. Die sind im Boden angepflanzt. Da hat man jetzt die Möglichkeit, dass man direkt ins Erdreich geht. Das sind jetzt alles Pflanzen, die Winterblätter abwerfen und im Sommer Blätter haben. Also wären wir wieder bei der Beschattung von irgendwelchen Gebäuden im Sommer, wo ziemlich einen dichten Vorhang macht. Je nach Pflanzenart, da hat man etwa 300 Pflanzen für Fassadenbegrünung. Jetzt bei denen hat der Pflanzen, die etwa bei 5 Meter fertig ist, die gehen nicht höher. Und dann hat es deren, die bis gegen 20 Meter raufgehen. Aber wenn du das anschaust, das ist 6-jährig, ein Teil ist bereits oben und ein Teil, zum Beispiel die Brombeere, sind noch nicht wahnsinnig hoch. Also die Klettergeschwindigkeit ist recht unterschiedlich und das, je nachdem wie schnell man die Pflanze hier oben will, ist das unter anderem der Ausschlag, was tut man da überhaupt rein.
Wenn sie dann da oben sind und nicht weiter können, was passiert dann? Also so eine Glycine zum Beispiel.
Das ist eben wieder ein Teil eigentlich von der Pflege, dass man da schaut, dass sie nicht einfach oben rauswächst, sondern dass man es dann irgendwann einmal zurückschneidet, dass man es auf Objekt oder auf Haushöhe hat und dann wieder zurückschneidet.
Das ist eine sehr patente Lösung, einfach weil sie erst einmal Fassadenschutz garantiert.
Genau.
Dann eben auch eigentlich einfach ist dunkel. Okay, das sind zwar starke Seile, aber es wirkt jetzt rein konstruktiv einfach. Ist alles schon im Boden, man kann so einen Boden unten aufziehen.
Ja.
Also man müsste auch bewässern, nehme ich an. Ich sehe, es hat einen Schlauch drinnen. Aber man muss nicht so ein ganz so ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem haben.
Also das ist sicher das günstigste System, das man haben in einer Fassadenbegrünung. Ist einfach, ist überschaubar, gibt aber wieder eine ganz andere Optik auch als ein Flächungssystem.
Genau.
Und das kommt stark darauf an, was der Bauherr will, was der Architekt will. Der irgendwo einen Vorhang, will in dieser Art, will er einen Vorhang vor dem Gebäude zum Beschatten oder will er Akzent setzen und er sagt, ich hier einen Teil der Fassade begrünen. Da ist noch relativ wichtig, also gerade der Architekt hat in seiner Grundausbildung, das Thema ist relativ neu, in seiner Grundausbildung noch nicht gestalten mit Pflanzen. Und da braucht es, glaube ich, den Spezialist, der hilft in der Gestaltung, was für ein System funktioniert bei welchem Haus, wie kann man gestalten. Und das ist dann nachher die Zusammenarbeit endlich mit dem Architekt.
Ich bin schon ein paar Mal darüber gestolpert, dass verschiedene Fachleute wie Architekten oder Facility Manager nicht genug darüber wissen, wie man ein Dach begrünt oder ein Magerwesen anstatt der Rasen pflegt. Darum hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt mindestens 2 Episoden von Natur und Stadt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Die Episode Nummer 3 dreht sich um Photovoltaik und Dachbegrünung und die Episode 19 um naturnahes Wohnen. In der redet sogar ein Facility Manager über die Situation. Doch zurück zum Daniel Hauri.
Genau, das ist einmal das Erste. Das andere, zum Beispiel mit dem Beschatten. Was man immer vergisst, was zum Beispiel der Service und der Unterhalt von Storen kostet. Das ist irgendwo einfach Storen, wo der Mechaniker kommt und das geht wirklich ins Geld. Und wenn man jetzt da so einen Vergleich macht mit der begrünten Fassade, die man muss schneiden und pflegen muss, ist das Maximum im Bereich, was man für einen Storenservice zahlt. Aber das ist irgendwo normal.
Das hat man schon irgendwie mehr oder weniger akzeptiert als einen zusätzlichen Posten. Gell?
Ja.
Und das ist wie noch nicht mit im Gedanken gut verankert.
Ja, oder wenn das Zweite, wenn wir gar nicht von Kosten reden, ist zum Beispiel die ganze Wärmedämmung. Abschattung, wo man zum Beispiel weniger für Klimaanlagen braucht, um runterkühlen. Und es gibt Büro, wo man muss kühlen, Labor zum Beispiel, wo man muss runterkühlen. Und das ist ein spürbarer Effekt, der sich in Franken und Rappen auszahlt.
Viele Entscheidungen immer noch über das Portemonnaie und man muss ihnen mehr oder weniger wie zeigen, schauen, rechnet doch das einmal anständig. So
ja.
Sieht es eigentlich aus.
Es wird eben vielfach nicht über die Lebensdauer vom Objekt gerechnet, was dort für Kosten dazukommen, sondern es sind einmal die Initialkosten, die sicher ein bisschen höher sind, als wenn man einfach eine konventionelle Fassade macht. Aber über die Lebensdauer vom Haus hat das sicher Vorteile.
Es gibt ja auf der einen Seite, kannst du sagen, öffentliche Immobilien-Owner, also Besitzer, wie die Stadt Zürich zum Beispiel oder irgendein kantonales Gebäude oder irgendein anderes Amt. Das ist das eine und das andere ist, es gibt die Privaten. Siehst du bist jetzt bei Sky Gardens, die sind spezialisiert in diesem Bereich. Vielleicht zählst du noch eine ganz kurze Firma oder eure Firma. Siehst du Unterschiede?
Das sind eigentlich mehrere Aspekte. Das ist einmal der Privat und ich sage, das ist noch nicht die ganz breite, aber es hat vereinzelte Bauherren oder Hausbesitzer, die sagen, so für emotional. Ich will ein schönes Haus, mir gefällt das. Und dann hat es der, der sagt, ich leiste meinen Anteil leisten für Biodiversität, für Stadtklima. Der ist bereit, auch dort ein bisschen Geld auszugeben. Dann der zweite Bereich, das sind Bankenversicherungen mit den Pensionskassen, die sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung, eine gewisse ökologische Verantwortung, Biodiversität. Wir wollen zum Beispiel Gebäude begrünen. Es gab kürzlich eine Pensionskasse und das ist nicht einfach Greenwashing, sondern denen ist ernst. Sie sagen, jawohl, wir wollen wirklich etwas tun und der Ansatz finde ich gut. Und jetzt geht die Stadt Zürich, spannend, sie haben seit einem Jahr Beauftragte für Fassadenbegrünung oder Gebäudebegrünung, wo sich eigentlich nur um das Thema kümmert. Also es kommt dann von der Stadt aus. Zum Beispiel die Stadt Zürich hat ein Förderprogramm, wo so ein Projekt mit bis zu 30'000 Franken fördert. Also es ist wirklich der Wille da, dass man dort in diese Richtung etwas macht.
war eine Zeit lang viel in England. Und England, das ist das Mekka der Begrünung überall, habe ich das Gefühl. Also die Kleinstädte sind also wahnsinnig grün. Da hat es überall an der Wand und im Garten. Sie sind ja Weltmeister im Garten.
Sind Weltmeister,
sind
absolut.
Wahnsinnig gut, oder? Aber in der Schweiz habe ich manchmal das Gefühl, dass die Kultur gibt es wie noch nicht so recht. Sie sind auch umgeben von Hochhäusern. Man hat so ein bisschen saubere Städte, saubere Stadtplanungen dort, was möglich ist. Oder? Und dort vielleicht erinnern, einmal etwas Altes erneuern. Was meinst du, was fehlt in der Schweiz noch, damit es, sagen wir, ein bisschen grüner wird in den Städten?
Ich behaupte, es ist auf gutem Weg, aber ich behaupte, es braucht so ein paar Ankerprojekte. Ein paar wirklich grosse Sachen, und zwar in den Städten, wo Aufmerksamkeit auf sich zieht, als auch Diskussion angeregt wird. Warum wird da so eine Fassade grün gemacht oder Dächer grün gemacht? Warum wird das gemacht? Und das zieht neue Projekte nach, im Kleinen und im Grossen. Und wenn ich jetzt mit Deutschland vergleiche, die zwei Systeme, die wir anbieten und auch bauen, das sind eigentlich deutsche Firmen. Und wenn ich mit ihnen rede, dann heisst das, heute gewünschst du kaum mehr einen Architekturwettbewerb, wenn du nicht einen grünen Teil an dieser Fassade hast. Das ist noch nicht der Fall in der Schweiz, aber ich spüre es jetzt rein von den Anfragen, von den Gesprächen, die ich habe. Es ist eine Sensibilisierung da, die Leute merken, man könnte etwas machen, man tut etwas machen, aber es braucht, glaube ich, wirklich die Objekte, die man sieht.
Das Bedürfnis in der Bevölkerung wäre eigentlich da, es wäre gross, aber es gibt einfach noch so verschiedenste Bremsklötze.
Hat natürlich auch damit zu tun, dass, gerade wenn es Baueingaben gibt, als Behörden zum Teil gar nicht so wirklich wissen, wie umgehen mit Gebäudebegrünung. Es ist ja noch nicht alles reglementiert. Es braucht ein bisschen mehr Aufwand und wir merken, wie lange das Projekt geht, bis sie zur Ausführung kommt. Und das ist wahrscheinlich mit unter dem Grund. Und dann der Architekt, der das in der Grundausbildung noch nicht gehabt hat, vielleicht hat er mal irgendein Modul gehabt, der hat das gar nicht so top of mind, sondern er tut konventionell bauen. Wenn er sich auf eine begrünte Fassade einlädt, dann hat er nicht eine Architektur, die er entwirft, sondern seine Architektur, die entwickelt sich, weil das sind lebende Pflanzen. Und mit dem kann er umgehen, mit seiner eigenen Architektur, mit Begrünung. Das ist ein Prozess, der meiner Meinung nach auch muss in die Ausbildung einfließen muss. Aber ich glaube, der Architekt ist der, der sich inspirieren lässt. Und ich komme noch einmal auf das Ankerprojekt zurück. Wenn es ein paar gute Objekte hat, ein paar grössere Sachen, sagt er, wow, das ist cool. Also ich habe vor 20 Jahren zuerst mal einen Patrick Blanc seine begrünte Fassade oder eine davon in Paris gesehen. Bin begeistert gewesen. Das Geisha Forum in Madrid habe ich leider noch nie gesehen, Herzog Dömeron. Und du hast das Ganze so eine Entwicklung gewesen. Und in dieser Zeit, also in den letzten 20 Jahren, haben sich Systeme entwickelt. Also man heute kann sagen, es sind Systeme, die funktionieren. Das belebt der Markt. Ich kenne jetzt gerade drei Firmen, die sagen, da können wir etwas beitragen, wir entwickeln selber Fassadenbegrünungssysteme. Und das finde ich eigentlich spannend. Also ich spüre, es geht etwas in eine Richtung.
Ich nehme an, dass du eigentlich kein Gärtner bist. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
Ich bin ursprünglich komme ich aus dem Bereich Marketing, Verkauf und bin aber so in die grüne Branche reingerutscht und bin auch sensibilisiert worden durch das Thema in vorhergehenden Stellen. Und als ich die Anfrage hatte, ob ich mithelfen möchte, den Marken Sky Gardens aufzubauen, bin ich begeistert gewesen. Mal persönlich, weil ich glaube, dass es nötig ist, dass man heute etwas gegen den Klimawandel tut, im Kleinen, und da kann man etwas bewirken. Und das Zweite, das Objekt Patrick Blanc in Paris hat mich begeistert, fasziniert. Und ich habe das Gefühl, es wäre toll, wenn so etwas in die Schweiz käme. Und
kannst du es kurz beschreiben? Ich kenne es nämlich nicht. Was ist das genau? Was hat er gemacht, der Blanc?
Patrick Blanc, er ist eigentlich so wirklich der Pionier für die Fassadenbegrünung. Und er hat einige Objekte in Paris gemacht, vollflächig. Zumal, das war in der Experimentalphase, relativ teuer. Hat ein paar Mal gescheitert, aber heute sind das ganz tolle Objekte mit vollflächig begrünten Fassaden. Eins hat man vorne begrünte Fassade, hinten sieht man gerade den Eiffelturm. echt toll. Und dort hat er geschaut, was für Pflanzen funktionieren, was für Pflanzen gehen an der Fassade. Ja.
Und das war für dich die Motivation, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen? Die
Motivation war die, als ich das Gefühl hatte, so vom Markt spüre ich, und das ist der Marketing mal wieder in mir, wo ich gesagt habe, wir haben so den Tipping Point erreicht, jetzt wird es aktuell. Vor 15 Jahren, wenn man über grüne Fassaden geredet hat, ist man so von Tastenecken abgedrängt worden. Und heute ist das nicht mehr so. Heute, wenn man über grüne Fassaden redet, dann wird das als ernsthaftes Thema angeschaut, als sinnvolles Thema, wo man sollte vorwärts machen. Das war bei mir der Grund, warum ich heute bei Sky Gardens bin.
Du dich noch als ganzes letztes Mal challengen, weil du ja schließlich aus Marketing und Verkauf kommst. Wenn du gehst, die Vorteile pitchen gehst, findest du etwas, muss jedes Mal gesagt werden. Gibt es einen Punkt in deiner Darstellung von den Vorteilen, wo du findest, das ist besonders wichtig?
Also es ist Temperatur, ganz klar. Wenn wir jetzt das System anschauen, mit Abschatten, mit Wärme reinbringen, aber auch der Speichereffekt, der praktisch weg ist, als man die Abstrahlung nicht mehr hat, das ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite, glaube ich, ist wirklich eine Biodiversität. Und wenn wir schauen, wie viele Bienen.
Wir sagen Bienen, aber ich glaube, die Bären sagen Bienen.
Ja, das sagen alle anders. Ich glaube, man versteht es. Bienen zurückgehen, dort Lebensraum schaffen, das sind Argumente. Plus halt einfach Lebensqualität. Also wenn ich jetzt hier aufschaue, man spürt die Natur.
Nach dem Tipping Point von Mainstreaming, oder? Dass man es überall eigentlich wissen wie innen im Kopf. Aber ich kann mir einfach schon vorstellen, dass einer der Punkte immer noch ist, dass er das Gefühl
ist. Ich denke, was wichtig ist, dass man so Objekte gemeinsam machen kann, eng betreuen. Und je mehr es gibt, je mehr wird es zur Normalität, dass das auch nicht mehr hinterfragt wird, funktioniert das, wie gross ist der Aufwand, sondern als einerseits übrig gibt und als man sieht, es funktioniert.
Das ist wieder eine Folge von Natur und Stadt gesehen. Und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Daniel Hauri recht herzlich für seine Zeit. Und noch zum Schluss in eigener Sache. Ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL Nature and the City. Der Vorteil von ihr ist, dass man jetzt alle Episoden gerade direkt auf meiner Webseite starten und hören kann. Alle, die wollen, können aber auch wie immer die Episoden auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und hören. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu sind in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.